Der Predigttext, der zum großen Teil auf dem Gottesdienstblatt steht, kommt aus Hebräer 4. So lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch zurückbleibe, solange die Verheißung noch besteht, dass wir in seine Ruhe eingehen. Denn es ist auch uns verkündigt wie jenen. Aber das Wort, das sie hörten, half jenen nichts, weil sie nicht im Glauben vereint waren mit denen, die es hörten. Denn wir, die wir glauben, gehen ein in die Ruhe, die er gesprochen hat. Ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Nun waren ja die Werke von Anbeginn der Welt gemacht. Denn so hat er an einer anderen Stelle gesprochen, vom siebten Tag. Und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Doch an dieser Stelle wiederum, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Da es nun bestehen bleibt, dass einige in sie eingehen sollen und die, denen es zuerst verkündigt ist, nicht hineingekommen sind wegen des Ungehorsams, bestimmt er aber als einen Tag, einen heute, und spricht nach so langer Zeit durch David, wie eben gesagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Denn wenn Josua sie zur Ruhe gebracht hätte, wäre hernach nicht von einem anderen Tag die Rede. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den seinen. So lasst uns nun bemüht sein, in diese Ruhe einzugehen, damit nicht jemand zu Fall komme, wie in diesem Beispiel des Ungehorsams. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Weil wir aber einen großen Hohepriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht könnte leiden mit uns in unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist, in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zum Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, jedes Wochenende wieder wird der Videobeweis in der Bundesliga heiß diskutiert. Dabei spielen Linien eine ganz entscheidende Rolle. Die Torlinie zum Beispiel, ob der Ball darüber war oder nicht, das entscheidet sich oft an wenigen Zentimetern, aber es hat größte Auswirkungen. Oder die Abseitslinie. Da können oft wenige Zentimeter darüber entscheiden, ob ein Spieler im Abseits stand, ja oder nein. Und dann zählt das Tor oder es zählt eben nicht. Also beim Videobeweis ist jedem die schicksalhafte Bedeutung der Linie klar, ob du drüber bist oder nicht, ob du jenseits der Linie bist oder diesseits. Das kann über Triumph oder Katastrophe entscheiden, über Sieg und Niederlage. Auch in unserem Predigttext heute Morgen spricht Gottes Wort über eine Linie, die es unbedingt zu überschreiten gilt. Also da ist es wichtig, dass man drüber kommt über die Linie, wie der Ball über die Torlinie. Und wir müssen klären, um welche Linie es sich dabei handelt. Sie haben schon gesehen, der Predigttext stammt heute mal ausnahmsweise nicht aus dem Markus-Evangelium, zu dem kehren wir nächsten Sonntag wieder zurück, sondern aus dem Hebräerbrief. Und ich will das kurz erläutern. Letzten Sonntag hatten wir ja gesehen, dass es auch unter den Jüngern Jesu, zur Zeit, als Jesus mit ihnen unterwegs war durch die Lande, also vor der Kreuzigung, vor der Auferstehung, vor der Himmelfahrt, vor Pfingsten, dass es auch unter den Jüngern Jesu noch viel Unverstehen gab, viele Missverständnisse, auch über Jesus, wenn man Jesus nicht versteht. Darum ging es letzten Sonntag. Und wir haben gesehen, dass der Herr sie mit sehr viel Geduld immer wieder an die entscheidenden Punkte herangeführt hat, ihnen das erklärt hat, ihnen immer wieder das Verständnis geöffnet. Und manchmal gab es dann so einen Geistesblitz, wie bei Petrus, werden wir bald in Markus 8 auch sehen. Und dann haben sie wieder vieles nicht kapiert. Der endgültige Durchbruch zum Verstehen, zum klaren Erkennen, wer Jesus wirklich ist, der kam erst nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung. Da wurde es immer klarer. Und dann waren sie vorbereitet, dann kam Pfingsten, der Herr hat ihnen seinen Heiligen Geist geschickt und dann konnten sie in aller Klarheit verkündigen und das Wort Gottes, wie wir es in der Bibel haben, vervollständigen und vollenden. Aber da mussten sie erstmal hingeführt werden. Und dieser Prozess, den die Jünger durchlaufen haben, und den wir sehr schön in den Evangelien nachvollziehen können. Dieser Prozess blieb und bleibt auch den späteren Nachfolgern Jesu nicht erspart. Durchzudringen, anzukommen, bis man Jesus wirklich verstanden hat und bis man ihn dann auch verkündigen kann, bis man wirklich persönlich bei Jesus angekommen ist. Und um dahin zu gelangen, bedarf es immer einer Kombination von Erkenntnis und Entscheidung. Ich muss verstehen, wer er ist. Ich muss begreifen, was er von mir will, wie er mein Leben sieht und wie ich mein Leben bei ihm in Sicherheit bringen kann. Erkenntnis und Entscheidung. Und es ist wichtig, dass wir diesen Weg bis zum Ende durchgehen und nicht irgendwie unterwegs stehen bleiben. Und der Hebräerbrief, der richtet sich nun genau an eine solche Situation. Unter dem Dach einer Gemeinde hatten die einen den Schritt über die Linie bereits vollzogen und einige andere noch nicht. Das war die Situation. Und deshalb haben wir heute diesen Exkurs zum Hebräerbrief als Ergänzung zum Nichtverstehen der Jünger. Unter einem Dach haben die einen es verstanden, die haben auch noch keine vollständige Erkenntnis, weil unsere Erkenntnis, bis wir mal beim Herrn selbst sind, nie vollständig ist. Aber sie haben das Entscheidende verstanden und sie haben den Schritt zu Jesus vollzogen und andere noch nicht. Und das wollen wir nun heute klären im Hebräerbrief. Und wir sind auf den Hebräerbrief gestoßen. Bruder Norzig sagt es schon, weil an diesem Wochenende das Wittgensteiner Bibelseminar in Bad Berleburg stattfindet. Und die Geschwister von dort lassen herzlich grüßen. Sie wissen, das ist die Außenstelle unserer Gemeinde. Hebräer 2 bis 4 haben wir dort studiert. Und zeitgleich zu unserem Gottesdienst hier findet auch dort der Abschlussgottesdienst des Wittgensteiner Bibelseminars statt. Und wir haben gesehen, Hebräer 4 ist eine gute Ergänzung zum Nichtverstehen der Jünger in Markus 8, also zum letzten Sonntag. Und berührt eine ganz ernste Frage. Eine Frage, die nach Aussage des Neuen Testaments für jede Gemeinde wichtig ist, eine Frage, der sich keine Gemeinde entziehen kann. Und das ist interessant, nicht erst im Neuen Testament war das so, auch schon im Gottesvolk des Alten Testaments. Auch dort hatten viele, die dazugehörten, in bestimmten Phasen sogar die meisten, die dazugehörten, den Schritt über die Linie noch nicht getan. Und daran erinnert der Hebräerbrief, an diese Situation erinnert der Hebräerbrief seine Leser, weil die sich sowieso im Alten Testament gut auskannten. Für die war das ein guter, hilfreicher Zugang, am Beispiel Israel zu studieren, wie es um sie selber stand. Und der Hebräerbrief macht das mit großer Intensität, seine Leser an diese Situation in Israel zu erinnern, um sie vor dem gleichen Fehler zu bewahren. Und die Lesung, die wir gehört haben, Psalm 95, Vers 7 bis 11, diesen Text zitiert Hebräer 3 ausführlich. Alle Verse finden Sie wieder. In Hebräer 3, das stellt er gewissermaßen an den Anfang dieses Gedankengangs. Wir haben das nicht aus Hebräer 3 gehört, sondern wir haben es aus Psalm 95 gehört. Aber genau diese Worte haben auch die Hebräer zu hören bekommen, zu lesen bekommen, dass Gott sagt, und interessant, der Hebräerbrief zitiert das in Kapitel 3, ab Vers 7, darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Das ist auch ein ganz klarer Hinweis für die Inspiration der Bibel. Weil der Hebräerbrief eben nicht sagt, darum, wie David spricht oder wie Psalm 95 spricht, sondern er identifiziert das. Er sagt, da spricht David mit Psalm 95 oder zumindest Psalm 95 und dadurch redet der Heilige Geist, weil es Gottes Wort ist. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten, sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang. Und darum wurde ich zornig über jenes Geschlecht und sprach, immer gehen sie in ihrem Herzen in die Irre, sie haben meine Wege nicht erkannt, sodass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Das ist das warnende Beispiel. Und jetzt müssen wir sehen, dass das Konzept der Ruhe, ihr müsst in die Ruhe kommen, dass das sich wie ein roter Faden durch unseren Text hindurchzieht. Sie können mal, wenn Sie den Text nochmal durchgehen, einfach unterstreichen, wie häufig der Begriff Ruhe dort auftaucht. Da müsst ihr rein. Was meint das Konzept Ruhe? Zunächst mal, für Israel ist es das verheißene Land, wo sie zur Ruhe kommen. Aber das ist äußerlich. Und auch das Alte Testament macht schon deutlich, das Äußerliche ist nur die Folge des Innerlichen. Viel wichtiger ist diese Ruhe im geistlichen Sinne, nämlich Geborgenheit bei Gott, ein festes Vertrauensverhältnis zum Herrn, das ist eigentlich mit der Ruhe gemeint. Und sie kamen nicht in die äußere Ruhe, weil sie nicht in dieses Vertrauensverhältnis zu ihrem Herrn hineinkamen. Und diese Erinnerung an das Volk Israel stellt der Hebräerbrief seinen Lesern massiv vor Augen und sagt ihnen, macht bitte nicht den gleichen Fehler wie die. Und so geht unser Text los. Wir beginnen hier in Kapitel 4, Vers 1. So lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemandem von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, also zurückgeblieben beim Weg in das Land Kanaan, beim Weg in die Ruhe, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, nämlich das Evangelium von Jesus, gleich wie jenen. Aber das Wort der Verkündigung hat ihnen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Also es reicht nicht, dabei zu sein, es reicht nicht, drin zu sitzen, es reicht nicht, die Verkündigung einfach zu hören, sofern es sich nicht mit dem Glauben verbindet, wie der Hebräerbrief sagt. Bevor wir das nicht ergreifen, bevor wir durch das, was wir über Jesus hören, nicht zu Jesus finden. Und der Hebräerschreiber macht deutlich, auch heute geht es darum, in diese Ruhe reinzugehen. Den Schritt über die Linie zu wagen, ihn zu gehen. Und das ist unser Thema heute Morgen, der Schritt über die Linie. Der Schritt über die Linie. Und der Hebräerbrief ist wie ein leidenschaftlicher Zwischenruf. Und gerade dieses vierte Kapitel. Und deswegen müssen wir zunächst mal klären, was meint er genau mit Ruhe? Das griechische Wort Katapausis meint natürlich nicht ein Land, nicht einen äußeren Ort, sondern in Vers 3 wird es nochmal so erklärt, denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein, wie er gesagt hat. Also wir, die wir zu Jesus gekommen haben, die wir zugegeben haben, dass wir ihn brauchen als unseren Retter, als den, der für uns am Kreuz starb, als den, auf den wir uns verlassen, die gehen zu dieser Ruhe ein. Und Gott sagt in Vers 3 weiter, dass das meine Ruhe ist. Also diese Ruhe hat etwas mit Gott persönlich zu tun. Wenn man einen Begriff dafür finden wollte, könnte man sagen, Katapausis, das bedeutet so viel wie die Sicherheit im Vaterhaus. Das ist hier eigentlich gemeint, Sicherheit in Gottes Vaterhaus. Das meint diese Ruhe, dass ich weiß, ich bin versöhnt mit dem heiligen Gott. Obwohl er heilig ist und ich verloren, schwebt sein gerechtes Urteil nicht mehr wie ein Damoklesschwert über meinem Haupt, sondern ich bin versöhnt mit ihm, weil das gilt, was Jesus für mich am Kreuz getan hat. Der Jesus hat das ja selber gesagt in Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, eben auch beladen mit eurer Schuld, beladen mit eurer Vergeblichkeit, beladen mit eurer Todesfurcht, beladen mit eurem Getrenntsein von Gott. Und dann sagt er, denn ich will euch Ruhe geben. Das wird oft übersetzt mit, ich will euch erquicken oder ich will euch Frieden geben. Aber die wörtlichste Übersetzung ist eigentlich, ich will euch Ruhe geben. Da steht ein ähnliches Wort wie Katapausis, da steht Anapauso. Ich will euch Ruhe geben, ich will euch Frieden geben, ich will euch Vergebung geben. Das bedeutet Ruhe, dass ich jetzt Frieden im Gewissen habe. Nicht, weil ich meine ganze Schuld verdrängt habe, nicht, weil ich das irgendwie schief gerechtfertigt oder beiseite gewischt habe, sondern weil ich es bekannt habe und weiß, es ist vergeben. Und obwohl ich ein Sünder bin, darf ich zu Gott Vater sagen, weil er mir vergeben hat durch Jesus. Frieden im Gewissen. Und dadurch bin ich auch geborgen für die Zukunft. Ich habe Heilsgewissheit. Ich weiß, ich werde sicher am Ziel ankommen, weil er dafür garantiert und es nicht an meinem manchmal schwachen Glauben hängt, sondern er hat gesagt, ich bringe dich durch, ich halte dich fest und ich lasse dich nicht mehr los. Und diese Ruhe bedeutet deswegen auch eine ganz andere Basissicherheit im Alltag, wenn ich das so nennen darf. Eine Basissicherheit im Alltag. Weil meine Schuld vergeben ist, weil mein Leben Gott gehört, weil er mir versprochen hat, er bringt mich sicher ans Ziel und weil er sagt, ich sorge auch unterwegs für dich. All eure Sorgen werft auf ihn, schreibt Petrus deswegen, denn er sorgt für euch. Das alles umschließt diese Ruhe, ein großartiges Geschenk. Und man könnte sagen, Ruhe bedeutet auch, nichts mehr leisten zu müssen. In dem Sinne, loslassen zu können, durchatmen zu können. Ob ich geborgen bin bei Gott, hängt nicht von meiner eigenen Leistung ab. Ich weiß, dass es gut ausgeht, weil er dafür sorgt und garantiert. Das bedeutet auch Ruhe. Dass ich mich nicht mehr abstrampeln muss, dass ich nicht ständig meinen eigenen geistlichen Puls fühlen muss und sehe, na, wie steht's noch um dich? Und wird es wohl reichen oder wird es nicht reichen? Das bedeutet Ruhe. Das neue Leben als Gottes Kind geborgen sein im Vaterhaus. Mein Leben hat jetzt endlich den Anker bekommen, von dem es nicht mehr los muss. Ich bin vom Suchen zum Finden gekommen. Paulus beschreibt dieses Geborgensein im Vaterhaus in Epheser 2 etwa mit dieser Formulierung. Er sagt, ihr seid nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern ihr seid jetzt Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, Gottes Familienmitglieder. Das ist Ruhe. Das meint es, ein ganz umfassendes Konzept, eine wunderbare Wahrheit. Wir sind vom Suchen zum Finden gekommen. Und Paulus sagt, und jetzt gilt das, der in euch angefangen hat, das gute Werk, Philipper 1, Vers 6, der wird es auch zu Ende bringen. Bis an den Tag Christi. Ihr kommt durch, ihr kommt an. Und Jesus hat gesagt, niemand kann meine Schafe aus meiner Hand reißen. Das bedeutet Ruhe. So, und die brennende Not etlicher in diesen Gemeinden, an die der Hebräerbrief ging, bestand darin, dass noch nicht alle in dieser Ruhe angekommen waren. Und das ist eine große Not und eine große Gefahr. Und darum gibt Hebräer 4 Ihnen jetzt vier Hinweise. Vier Hinweise zu dieser Not, zu diesem Schritt über die Linie. Und der erste Hinweis steht in den Versen 1 bis 3, draußen vor der Tür. Wenn Sie mitschreiben, der erste Hinweis draußen vor der Tür. Vers 1, es besteht die Gefahr, dass jemand von euch nicht hineingegangen ist. Es besteht diese reale Gefahr. So lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemandem von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Und auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, gleich wie jenen, aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Und deswegen sagt Paulus zum Beispiel in 2. Korinther 13, Vers 5 einmal, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Das ist genau das Gleiche. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Macht das klar für euch. Das ist nicht so eine obskure, verwaschene, nebulöse Vorstellung nach dem Motto, heute glaube ich und morgen nicht. Oder was es da an Sprüchen gibt, man muss sich jeden Tag neu bekehren. Sondern Paulus sagt, nein, es gibt den Schritt diesseits über die Linie. Es gibt die Situation vor der Linie und hinter der Linie. Prüft euch, wo ihr zurzeit steht. Draußen vor der Tür standen noch etliche. Die hatten Botschaft gehört, aber sie hatten diese Botschaft nicht mit dem Glauben verbunden. Das war der Unterschied mitten in der Gemeinde. Das sehen Sie auch in Vers 3 nochmal so krass. Da sagt der Schreiber, denn wie, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein. Und dann wird sozusagen nochmal die Gegenseite aufgezeigt, wie er gesagt hat, dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe kommen. Also die einen waren drin und die anderen waren draußen. Und dieser Riss ging mitten durch die Gemeinde. Dieser Riss zieht sich mitten durch Freundeskreise. Dieser Riss zieht sich mitten durch Familien. Dieser Riss zieht sich manchmal mitten durch Ehen hindurch. Und es gibt keinen tieferen Riss zwischen zwei Menschen als diesen. Draußen vor der Tür. Und draußen vor der Tür, das hat der Hebräerbrief klar gemacht, gibt es nur eine düstere Zukunftsperspektive. In Kapitel 3, Vers 10 war das schon mal gesagt worden, dass Gott eben sagt, mein Zorn ist über diesem Geschlecht. Sie gehen immer in die Irre. Und der Hebräerbrief macht deutlich, dass das unweigerlich ins Gericht Gottes führt, wenn jemand nicht in die Ruhe gekommen ist. Es kommt der Punkt, dass jemand, der erst draußen vor der Tür bleiben will, irgendwann den Point of No Return überschritten hat, dass er dann irgendwann draußen vor der Tür bleiben muss, dass wer die Ruhe Gottes nicht will, dass dem die Ruhe irgendwann verschlossen wird. Und dass er dann zu spät erkennt, was er verpasst hat. Vers 3, dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe kommen. Und liebe Gemeinde, die Tragik besteht darin, dass Menschen, die doch eigentlich sich nach Frieden sehnen, die sich eigentlich nach vielem, vielem sehnen, das in diesem Konzept enthalten ist, das ist ja nicht nur ein theoretisches Konzept, das ist eine Wirklichkeit Gottes, dass die den einzigen Ort, wo sie diesen Frieden finden könnten, tunlichst meiden, dass sie da nicht hinwollen. Und das war zu allen Zeiten so. Dass Menschen suchen und überall suchen. Es gibt diesen bekannten Vers oder diese Verse der Fürstin Eleonore von Reuß, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts lebte. Wir werden ihr Lied später auch noch singen. Ich bin durch die Welt gegangen Und da beschreibt diese Fürstin, die wirklich viele Menschen kennengelernt hat: Ich habe die Menschen gesehen und sie suchen spät und früh, sie kommen, sie schaffen und gehen und ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück. Und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Sie suchen und finden keine Ruhe. Und das gilt universal für die Menschen aller Zeiten. Was die Fürstin im 19. Jahrhundert geschrieben hat, dafür gibt es ein berühmtes Beispiel aus dem 4. bzw. 5. Jahrhundert, also um 400 hat er gelebt, Augustin, der Kirchenvater, der diese Suche nach Ruhe, diese Suche nach Glück immer wieder eindrücklich beschrieben hat. Eine gierige Suche nach Glück. Augustinus wusste, was weltliche Freuden sind. Bei ihm ging es vor allem um Frauengeschichten, um akademische Erfolge, um äußeren Genuss. Und Augustin hat das mal sehr ehrlich auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, jeder Mensch, in welcher Verfassung er auch ist, möchte glücklich sein. Es gibt keinen, der es nicht wollte. Und jeder begehrt es mit solchem Ernst, dass er es allem anderen vorzieht. Und der junge Augustin war so ein Glücksritter, ja, der mit allen Mitteln, die uns Menschen nun mal zur Verfügung stehen, das Glück wuppen wollte. Er wollte es zwingen. Mit seiner Intelligenz, mit seinen sozialen Verbindungen, die er hatte. Er wollte mit seiner brachialen Kraft notfalls die Eichentür eintreten, hinter der er das Glück vermutete. Und er hat dann bitter erfahren müssen, dass es nicht funktionierte. Es gab mal so ein kurzfristiges Highlight. Aber er schreibt, ich ging nach Karthago zum Studium, wo ich mich in einem brodelnden Kessel der Lust wiederfand. Er hat wirklich alles mitgenommen. Er zog mit einer Konkubine zusammen, die er niemals geheiratet hat. Er hatte einen unehelichen Sohn, dem er vieles schuldig blieb. Und das hat er im Nachhinein mit großem Schrecken gesehen. Und Augustin schreibt, was mir wirklich fehlte, warst du, mein Gott, der du die Nahrung der Seele bist. Aber ich fühlte diesen Hunger nicht. Ich war der Beste in der Rhetorikschule. Ich freute mich meiner Vorrangstellung, war voller Einbildung. Es war mein Ziel, ein guter Redner zu sein, aber nur zu dem unheiligen, geistlosen Zweck, menschlicher Eitelkeit zu gefallen. Und dann legte der allmächtige Gott die Hand auf sein Leben. Da war Augustin etwa 32. Wir wissen, dass er eine betende Mutter hatte, die Mutter Monika, klar. Und dann wurde er überwältigt von Gottes Gnade, von Gottes Vergebung. Und dann begriff er endlich, dass das, was er so händeringend, verzweifelt, durstig, gierig gesucht hatte, letztlich Gott selbst war. Und dann entstand dieses berühmte Wort, das ist oft das einzige Zitat, das viele von Augustinus kennen: Du hast uns für dich selbst geschaffen und deshalb ist unser Herz ruhelos, bis es endlich Ruhe findet in dir. Da mal wieder diesen Begriff der Ruhe. Das war das Ergebnis dieser Suche. Und Augustinus hat noch etwas festgestellt, das finde ich eine hoch erstaunliche Entdeckung. Er hat gesagt, einerseits ist der Mensch gierig nach Glück und andererseits ist er auf dieser Suche aber schon so abgestumpft. Augustinus hat das eine Kälte genannt. Also diese seltsame Kombination zwischen Lebensgier und Stumpfheit. Und mancher sagt, er kann sich nicht mal intensiv mehr sehnen. Augustin sagt, zeig mir einen, der sich sehnt. Einen, der wirklich hungert. Zeig mir einen fern in der Wüste, der durstig ist nach der Quelle des ewigen Landes. Zeige mir solch einen Menschen. Der weiß, was ich meine. Doch ich spreche oft zu kalten Menschen. Und die verstehen überhaupt nicht, wovon ich rede. Also diese eigentümliche Verbindung von Gier und abgestumpft sein. Wir haben am Reformationstag, das ging von unserem Jugendkreis aus, und sie haben die ganze Gemeinde daran mitwirken lassen, eine Umfrage gemacht am Kröpke, anlässlich dessen, dass wir erstmalig den Reformationstag als gesetzlichen Feiertag begangen hatten, und haben sie zu Luther befragt, die Leute, und zur Frage der Sündenvergebung. Und die letzte Frage in diesem Katalog lautete: Luther hatte eine große Überzeugung, haben auch Sie eine große Überzeugung? Jetzt nicht unbedingt von dem, wovon Luther überzeugt, haben Sie überhaupt eine große Überzeugung? Und es war für uns doch erschütternd, wie wenige Leute sagen konnten, ja, ich habe eine Überzeugung. Viele sagten, weiß ich eigentlich gar nicht. Eine große Überzeugung? Zwei freundliche 18-jährige Abiturientinnen schaut mich ratlos an, als ich sie das frage. Die waren sehr freundlich. Ich sage, Mensch, aber man muss doch irgendwie wissen, wofür man lebt. Ja, haben sie eigentlich recht, sagen sie. Ich sage, kann ja noch kommen mit der Überzeugung. Ne? Aber das ist im Grunde genommen das, was Augustin beschreibt. Und es ist erschütternd zu sehen, diese Tragik der vergeblichen Suche. Es gibt den Ort, aber man geht nicht rein. Und man könnte sagen, diese Ruhe, die Gott schenken will, ist wie ein Scheck, vollgedeckt, den keiner einlöst. Und das Erschrecken des Hebräerbriefs besteht darin, dass es das innerhalb der Gemeinde geben kann. Also, dass Leute dabei sind zu allen Zeiten, die den Schritt über die Linie trotzdem nicht getan haben, die zwar immer wieder über die Schwelle der Kirche oder des Gemeindehauses gehen, aber nicht über die Schwelle zu Jesus letztlich. Und der Hebräerbrief sagt, das muss die ganze Gemeinde umtreiben, nicht? Lasst uns mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemandem von euch das herausstellt. Lasst uns dafür beten, lasst uns darüber reden. Das ist das Erste. Denn noch ist Zeit, etwas zu ändern. Und das ist der zweite Hinweis. Draußen vor der Tür, zweiter Hinweis, die noch offene Tür. Die noch offene Tür. Das steht hier schon in Vers 1 am Ende. Während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Das ist sozusagen der Hoffnungsschimmer hier. Gott lädt noch ein, der Scheck ist noch vorhanden, Gottes Darlehen ist noch nicht aufgebraucht. Trotz dieses aktuellen Gerichts, das wie ein Damoklesschwert über dem Ungläubigen schwebt. Und Gott sagt das ja auch in Vers 3, ne? Aus Psalm 95 ist das zitiert, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Also wer das ablehnt, der ist verloren. Und trotzdem, sagt Hebräer, hat Gott seine Ruhe für den Menschen noch nicht verschlossen. Und jetzt kommt ein ganz aufwendiges Beweisverfahren. Das ist das komplizierteste Stück in diesem Text. Das werden wir uns versuchen, ganz kurz anzugucken. Bis Vers 8, von Vers 3 bis Vers 8, kommt ein ganz aufwendiges Beweisverfahren dafür, dass die Tür doch noch offen steht. Also Vers A, 3a, heißt es, wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein. Also man kann heute noch in die Ruhe eingehen. Dann 3b, dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollten nicht in meine Ruhe eingehen, ist nochmal die Erinnerung an Israel. Israel, passt auf, ist damals gescheitert, mehrheitlich. Sie sind nicht eingegangen, aber dieser Ruheort ist noch da und doch waren die Werke seit Grundlegung der Welt vollendet oder beendigt. Und zu diesen Werken gehört eben auch der siebte Tag, an dem es von Gott heißt, er ruhte. Und das bringt der Hebräerbrief jetzt als Beleg, siehst du, Gott hat geruht, Gottes Ruhe ist noch da. Seit dem siebten Schöpfungstag bietet Gott seine eigene Ruhe den Menschen an. Er wirbt um Vertrauen. Er sagt, du kannst dich auf mich verlassen. Ich rufe dich. Und das ist das Argument hier. Am Ende von Vers 3, seit Grundlegung der Welt waren die Werke da, also auch der siebte Tag. Und das wird nun mal in Vers 4 bestätigt, denn er hat doch an einer anderen Stelle, nämlich in 1. Mose 2,2, so gesprochen. Und Gott ruht am siebten Tag von allen seinen Werken. Die Ruhe ist also noch da. Das bestätigt der Schöpfungsbericht. Und dieser siebte Tag zeigt sehr schön das Wesen von Gottes Ruhe, nämlich ungetrübte Gemeinschaft mit den Menschen. Da gab es ja den Sündenfall noch nicht. Und da will Gott uns wieder reinrufen, sagt der Hebräerbrief. Diese Ruhe vor dem Sündenfall, dass da noch keine Schranke war zwischen Gott und dem Sünder. Da hinein will er uns wieder rufen, in die Ruhe der Vergebung. Und Vers 5 sagt dann, guck mal, das ist derselbe Ruheort, wie der, von dem Psalm 95 redet. An dieser Stelle, nämlich Psalm 95 wiederum, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen, weil sie eben nicht geglaubt haben, die Israeliten. Und dann geht es weiter mit Vers 6. Da nun noch vorbehalten bleibt, dass etliche in sie eingehen sollen. Die gibt's noch. Psalm 95 wurde nach 2. Mose 17 geschrieben. Psalm 95 gilt mehrere hundert Jahre nach diesem Versagen in der Wüste. Das heißt, heute ist noch da, es gilt noch. Der Zugang zur Ruhe ist noch möglich. Schauen Sie, wie aufwendig der Hebräerbrief das hier argumentiert. Ne? Trotzdem hat Gott nach dem Versagen Israels die Tür nicht zugeschlagen. Das ist die Bedeutung von Vers 6. Psalm 95, ich sage es nochmal, wurde Jahrhunderte nach der Wüstenwanderung geschrieben. Und da steht heute, es gilt noch, es ist noch nicht verwirkt. Die Tür ist noch nicht verriegelt und verrammelt. Und deswegen bleibt es dabei, dass man immer noch reinkommen kann, 6a, nachdem die früheren Predigthörer in ihrem Unglauben draußen geblieben sind, 6b. Denn welchen zuerst die Heilsbotschaft verkündigt worden ist, wegen ihres Unglaubens, sind sie nicht reingegangen. Und dann kommt diese befreiende Aussage in Vers 7. Und so bestimmt Gott wiederum einen Tag, wiederum ein Heute, in dem er nach so langer Zeit durch David sagt. Und da erfahren wir, dass Psalm 95 von David geschrieben wurde. Wie es gesagt ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt euer Herz nicht. Das ist noch nicht verwirkt, das gilt noch, die Tür ist noch offen. Das ist dieser zweite Hinweis. Und schauen Sie mal, wie gründlich der Hebräerbrief das macht, ne? Dass er sagt, es gibt nochmal ein Heute. Das passt übrigens genau zu unserem Wochenspruch heute, wo Paulus schreibt in 2. Korinther 6, Vers 2, Sie haben das oben auf Ihrem Gottesdienstzettel, siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Das ist genau die gleiche Speerspitze. Heute. Das ist 1:1 Gottes direkte Einladung an euch, was Psalm 95 sagt, schreibt der Hebräerbrief und dürfen wir wissen. Und dann nochmal, um das wirklich festzuzurren, diese Chance ist auch dadurch nicht verwirkt, sagt der Hebräerbrief, dass Josua die nächste Generation nach Mose dann doch ins Land Kanaan gebracht hat. Dadurch war der Scheck immer noch nicht verwirkt. Vers 8, denn wenn Josua sie zur Ruhe gebracht hätte, so würde nicht danach von einem anderen Tag gesprochen. Aber Psalm 95 ist auch noch nach Josua, keine Sorge. Dieser Tag, dieses Datum ist nicht abgelaufen, als Josua die Israeliten nun endlich ins Land gebracht hatte. Sondern wenn Josua sie zur Ruhe gebracht hätte, so würde nicht danach von einem anderen Tag gesprochen. Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe. Sehen Sie, wie der Hebräerbrief darum kämpft, mit diesem komplizierten Begründungsverfahren deutlich zu machen, die Tür ist noch offen, die Tür ist noch offen. Psalm 95, dieses Heute ist immer noch in Geltung. Es bleibt, wenn man so will, dieses Window of Opportunity noch geöffnet. Das ist es hier im Grunde. Dieses Fenster der Möglichkeit. Das Fenster ist noch offen. Das Window of Opportunity ist noch nicht geschlossen. Das ist das eine. Aber heute, dieses Heute markiert eine ernste Grenze. Denn wir wissen nicht, wie lange dieses Heute noch heute ist. Das ist genau das Gleiche, was Paulus im Wochenspruch sagt. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist der Tag des Heils. Und dann der dritte Hinweis. Erstens draußen vor der Tür. Zweitens dieser komplexe Argumentationsgang, um zu beweisen, die Tür ist noch geöffnet. Das Heute vom Psalm 99 gilt noch. Und dann das dritte, hinter der Tür. Was erwartet mich da hinter der Tür? Das beschreiben die Verse 9 bis 10. Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch von seinen Werken, gleich wie Gott von den Seinen. Das ist nochmal der Rückgriff auf den siebten Tag der Schöpfungswoche. Zwei Dinge hinter der Tür, die uns hier beschrieben werden. Es bleibt noch eine Sabbatruhe übrig, das ist das Erste. Und das ist das einzige Mal, wo der Begriff Ruhe nicht durch Katapausis, sondern durch das Wort Sabbatruhe dargestellt wird. Und das ist hochspannend. Hier führt der Hebräerbrief nämlich plötzlich ein neues Wort für Ruhe ein, das es sonst noch nicht gab. Das finden Sie in der gesamten griechischen Literatur davor nicht. Das hat er selber gemacht, dieses Wort wahrscheinlich. Sabbatruhe. Und er hat es wahrscheinlich abgeleitet von dem Werk Sabbatizo, das heißt Sabbat feiern mit Lobgesang. Das heißt Gott preisen, ihn ehren, ihm dankbar sein, ihm dienen. Dieses Wort beschreibt die ungetrübte Gemeinschaft mit dem Schöpfer, für den ich leben darf, den ich anbeten darf, mit dem ich in Gemeinschaft leben kann. Und dieses Wort beschreibt etwas höchst Aktives. Einerseits die Ruhe, und diese Sabbatruhe macht deutlich, Leben mit Gott bedeutet nicht einfach da still rumzusitzen und abzuwarten, was geschieht, sondern ihm zu dienen, ihn zu ehren. Und so wird es auch im Himmel sein, so wird es in der Ewigkeit sein. Es wird nicht langweilig werden. Unser ganzes Leben hier, das spannendste Leben hier, wird uns aus der Perspektive des Himmels einmal höchst langweilig vorkommen. Also keiner braucht sich zu fürchten davor, dass es im Himmel langweilig werden könnte. Es wird uns dieses Leben langweilig werden. Wir werden uns fragen, was haben wir eigentlich die ganze Zeit gemacht? Ne? Also das ist dieser Aspekt, ja, diese ungetrübte Gemeinschaft mit dem Schöpfer. Und das erinnert uns am Psalm 126. Wir werden sein wie die Träumenden, wie die noch nicht fassen, was sie sehen. Und das ist noch da. Da darfst du rein. Da ruft Jesus dich rein. Denken wir an Johannes 14, wo er sagt, ich bin doch vorausgegangen, euch alles für euch vorzubereiten. Und ich komme und hole euch. Ich hole euch in diese Sabbatruhe. Euer Herz soll sich freuen. Das erwartet uns hinter der Tür. Also dieses aktive Gott ehren und dienen. Aber dann auch das andere, Vers 10. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den Seinen. Das ist nochmal die Analogie zum siebten Tag. Und dieses von den Werken ruhen bedeutet, das haben wir gesehen, eben nicht Untätigkeit. Es bedeutet nicht Passivität, sondern es bedeutet, ich muss mein Leben nicht mehr selber sichern. Ich muss mein Leben nicht mehr selber rechtfertigen. Ich muss meinem Leben nicht selber den Sinn geben. Ich muss mir nicht selber irgendeine Bedeutsamkeit verschaffen, damit meine Existenz wertvoll ist. Sondern ich kann mich auf Jesus verlassen. Er ist mein Retter, er ist mein Heil. Er hat mir alles vergeben. Und wissen Sie, dieser Druck wird von vielen Menschen, auch wenn sie nichts mit Gott am Hut haben, sehr stark empfunden. Dieser Druck, sein Leben selbst rechtfertigen zu müssen, sich selbst einen Sinn geben zu müssen, ja nicht zu verpassen. Das empfinden auch Zeitgenossen sehr stark, die mit Gott noch überhaupt sich nicht beschäftigen. Ist hochinteressant, die Philosophin Renata Zalec, die sich viel mit der Postmoderne und mit der Multioptionsgesellschaft befasst hat, sie hat es mal so ausgedrückt. Sie hat gesagt, Glück ist zur Leistungsvorgabe verkommen. Die Welt ist voll mit Frauenzeitschriften, die uns vorschreiben, was uns glücklich macht. Voll mit Facebook-Statusmeldungen, die uns zeigen, wie viel andere aus ihrem Leben machen. Es gibt sogar Indexe, also Aufstellungen, die angeblich erfassen, wie glücklich verschiedene Nationen sind. Du musst glücklich sein, lautet der gesellschaftliche Imperativ, also Befehl. Und wenn du es nicht bist, hast du versagt. Das ist der Druck, so viele Möglichkeiten, 40 verschiedene Töpfe. Da wirst du es doch wohl hinkriegen, glücklich zu sein und was aus deinem Leben zu machen. Und wenn du es jetzt immer noch nicht schaffst, angesichts der postmodernen Multioptionalität, dann bist du selber schuld. Und Zalec sagt, was für ein Druck wird auf die Leute dadurch ausgeübt. Sie können nicht nur glücklich werden, wie ihnen vorgegaukelt wird, sondern sie müssen jetzt glücklich werden. Und wer es jetzt nicht schafft, ist erst recht ein Versager. Hat er das doppelte Pech, dass er nicht nur nicht glücklich ist, sondern auch noch versagt hat. Und die religiöse Variante davon haben wir bei Luther gesehen. Ne? Eigene Anstrengungen, um Gott zufriedenstellen zu müssen. Dieses ängstliche Rumrutschen auf den Treppenstufen von Rom auf der Suche nach dem gnädigen Gott. Das ist die religiöse Variante. Und immer nicht wissen, ob es reicht. Und noch eine fromme Leistung. Und noch mal eine Drehung mehr. Und noch eine, vielleicht ein christliches Festival mehr. Und noch irgendeine Ekstase mehr. Und noch eine Spende mehr. Reicht's vielleicht mal? Und der Hebräerbrief sagt, hinter der Tür darfst du zu Hause sein. Da darfst du von deinen Werken ruhen. Und diese Erleichterung, wenn Gott es ihnen geschenkt hat, dass sie ein geborgenes Zuhause haben, dann können sie das gut nachvollziehen. Wie man das empfindet, wenn man vielleicht nach einem anstrengenden Tag oder nach einem Streit oder wo auch immer, dann durch die in das eigene Haus eintreten kann oder zur eigenen Familie kommen kann. Das ist ja nicht in erster Linie gebunden an den Ort, sondern eher an die Menschen. Und wenn man dann sagt, so jetzt bin ich zu Hause, jetzt ist egal, jetzt muss ich nicht mehr darauf achten, wie ich rüberkomme und jedes Wort auf die Goldwaage legen, jetzt bin ich zu Hause. Jetzt bin ich durch die Tür. Und das ist ein schwaches Bild für die Ruhe. Hinter der Tür, das große Ziel. Und hinter der Tür wird das Haus dann immer weiter. Ist dann nicht so, dass man so in eine kleine Küche reinkommt und dann wird es immer enger, je mehr ich in Gottes Haus komme, sozusagen, umso mehr schnürt er mir die Luft ab. Sondern genau das Gegenteil ist wahr. Es wird immer weiter. Es weitet sich bis in die Ewigkeit. Und er sagt, du wirst bei mir sein und ich lasse dich nie mehr los, hinter der Tür. Und was für ein Kontrast, bevor wir zum letzten Punkt kommen, dieses Diesseits und Jenseits der Tür. Der Hebräerbrief sagt auch sehr offen und ungeschminkt, was diejenigen erwartet, die nicht sozusagen in diese Ruhe reinkommen. Hebräer 9 wird dann dieser berühmte Vers kommen, den wir auf dem Friedhof bei Beerdigung immer wieder sagen, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht Gottes. Hebräer 9, Vers 27. Und wie es uns in diesem Gericht ergeht, wenn wir nicht vorher die Vergebung von Jesus bekommen haben. Das sagt Hebräer 10, Vers 31. Ne? Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das ist die Alternative. Wenn du nicht in der Ruhe bist, dann bleibt dir nur das Gericht. Und dann ist Gott für dich eine Bedrohung, weil du vor seiner Heiligkeit mit deinem Leben ihm nicht bestehen kannst, weil du ihm so unendlich viel schuldig geblieben bist. Was für ein Kontrast diesseits und jenseits der Tür. Und darum ist jetzt eine Entscheidung dringlich angesagt. Und das ist der vierte und letzte Hinweis. Erstens draußen vor der Tür, zweitens die noch offene Tür, drittens hinter der Tür. Und jetzt zum Schluss der Schritt durch die Tür. Der Schritt durch die Tür. Das ist das Letzte, was der Hebräerbrief uns leidenschaftlich ans Herz legt. Wenn er im Vers 11 sagt, so wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens, nämlich wie Israel, zu Fall kommt. So wollen wir nun eifrig bestrebt sein. Es ist dringend geboten. Es ist höchste Zeit. Und der Plural steht dort, also wir wollen eingehen, nicht weil man da irgendwie im Kollektiv reingehen könnte, nicht weil man da reingeht in die Ruhe, weil man in der richtigen Truppe dabei ist oder in der richtigen Gemeindemitglied ist, sondern das ist diese Ermutigung. Leute, lasst uns gehen. Jeder muss natürlich, steht mit seinem Leben allein vor Jesus. Aber So viele von uns durften schon reingehen. Und es ist uns so ein Herzensanliegen, dass diejenigen, die noch nicht reingegangen sind, die den Schritt durch die Tür noch nicht vollzogen haben, dass sie nun auch noch kommen. Und deswegen dieser ermutigende Plural, wo doch jeder Einzelne vor sich vor Gott verantwortlich ist. Und jetzt plötzlich heißt es, lasst uns eifrig bemüht sein. Das steht im Griechischen ein Wort, das heißt so viel wie hart arbeiten. Aber das ist kein Widerspruch zu dem, dass wir von unseren Werken ruhen. Das heißt nicht, es müssen doch irgendwelche Leistungen gebracht werden, sondern das bedeutet, unser Herz muss ganz auf Jesus ausgerichtet sein. Häng dich an ihn. Du kannst diesen Schritt nur ganz gehen oder gar nicht. Und dieser Eifer ist nötig, weil es heute heißt und du nicht weißt, wie lange dieses Window of Opportunity noch geöffnet bleibt. Die Alternative steht im zweiten Teil von Vers 11, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Und zu Fall kommen bedeutet nicht einfach mal hinfallen, sondern zu Fall kommen bedeutet, sich von Gott endgültig zu trennen und dann eben in die Hände des heiligen Gottes zu fallen. Und da redet der Hebräerbrief wie Jesus. Er nimmt das nochmal auf. Wie oft hat das der Herr Jesus gesagt? Zum Beispiel in Lukas 13, Vers 24, wo Jesus sagt, ringt danach, durch die enge Pforte zu gehen. Der Schritt durch die Tür. Und dieses Wort ringt danach, das kann man frei übersetzen mit ringt wie in Todesfurcht darum. Also macht's spudazzo. Macht's mit Eifer, macht's von ganzem Herzen. Und das heißt Glauben. Glauben heißt hineingehen. Dieses Wort kommt hier ganz oft in diesem Text vor, das haben Sie gesehen. Reingehen, den Schritt durch die Tür. Und wer ist die Tür? Wo ist die Tür? Jesus ist die Tür. Die Tür ist keine Institution, sondern eine Person. Jesus hat gesagt, Johannes 10, Vers 9, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Ich bin die Tür, der Schritt durch die Tür, der Schritt zu Jesus. Und wir haben schon zitiert Matthäus 11, Vers 28, wo der Herr sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt her zu mir, ich bin die Tür. Ich will euch Ruhe geben, ich will euch Frieden geben, ich will euch Vergebung geben. Jetzt kommen wir zu den letzten beiden Versen, die wir für heute uns anzuschauen haben. Dieser Schritt, macht Hebräer deutlich, ist kein blinder Sprung. Das ist nicht einfach so eine Gefühlssache nach dem Motto, naja, es könnte vielleicht mal dran sein. Hilft nichts, schadet nichts. Wie können wir Menschen helfen, zu diesem Schritt zu kommen? Das ist ja eine Aufgabe, der wir uns als Gemeinde immer wieder gegenübersehen. Wie kann der Einzelne, der diesen Schritt gehen will, wie kann er die Hilfe erfahren? Und dafür gibt Gott uns in diesen letzten beiden Versen eine entscheidende Hilfe an die Hand, 12 bis 13. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein, also was eigentlich gar nicht zu scheiden ist. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Wenn jemand den Schritt über die Linie gehen will, dann braucht er dieses Wort Gottes, das ihm sagt, wie es um ihn steht auch. Und diese beiden Verse, die sind einerseits eine Warnung. Das wird ja durch die Verbindung mit Vers 11 deutlich. Da wird auf dieses Beispiel des Unglaubens Israel hingewiesen und gesagt, denn das Wort Gottes ist lebendig. Das heißt, wenn du den Fehler Israels wiederholst, du kannst dich nicht vor Gott wegducken. Das Wort Gottes ist lebendig. Gott durchschaut dich, ist ein Richter der Gedanken und des Herzens. Dieses Wort Gottes kannst du nicht ausschalten. Du kannst dieses Wort Gottes auch nicht täuschen. Du kannst Gott nicht entkommen. Kein Geschöpf ist unsichtbar, sagt der Hebräerbrief. Das erinnert uns gleich am Psalm 139. Von allen Seiten umgibst du mich. Das ist tröstlich, das ist aber auch bedrohlich. Kein Geschöpf ist unsichtbar. Und dann diese krasse Formulierung. Alles ist nackt und aufgedeckt vor den Augen Gottes. Wissen Sie, was da für ein Wort für aufgedeckt steht? Dieses Wort verwendete man, wenn man den Nacken eines Opfertieres zurückpresste. Der Nacken wurde aufgedeckt, um ihm die Kehle durchzuschneiden. Das heißt, aufgedeckt, schutzlos. Völlig ausgeliefert. Oder bei Gerichtsverfahren, wo dieses Wort verwendet, da hat man, wenn man den Angeklagten zwingen wollte, seinem Gericht face to face wirklich ins Auge zu blicken, da hat man diese interessante Technik, dass man hinter seinem Nacken einen Dolch positionierte. Und sobald er den Nacken irgendwie bewegte, dann durchbohrte der Dolch einen Teil seiner Haut. Und so zwang man, das heißt aufgedeckt, und so zwang man den Angeklagten, schön starr den Blick gerichtet zu halten auf seinen Richter, damit er ihnen ins Auge schauen musste und sie nicht täuschen konnte. Das steckt in diesem Wort. Verstehen Sie? Das heißt face to face, du kannst Gott nicht entkommen. Er durchschaut dich. Er durchschaut dein Herz. Und das Instrument, mit dem Gott dich überführt, ist sein Wort. Er sieht ja sowieso immer alles, was los ist bei dir. Aber er bringt dann sein Wort in Anschlag und sein Wort ist wie ein Röntgengerät. Und was Gott immer sieht, das siehst du in dem Moment, wo Gott dich in das Licht seines Wortes stellt. Er ist ein Richter der Gedanken des Herzens. Du kannst ihm gar nicht entkommen. Das macht sein Wort. Es ist wie ein medizinisches Gerät, wie die Röhre bei der Kernspintomographie. Und es wird natürlich bedrohlich für den Patienten, aber es soll doch helfen. Und Gottes Wort, wenn du dir das klar machst, dass du so aufgedeckt bist vor ihm, wird bedrohlich. Aber es will dir doch helfen. Denn um eins kommen wir nicht herum, was am Ende von Vers 13 steht. Wir müssen Rechenschaft ablegen. Pünktlich. Wir stehen auf Gottes Terminkalender. Und es gibt nur einen sicheren Ort. Es gibt nur einen Ort der Ruhe. Und den können wir dadurch aufsuchen, dass wir den Schritt durch die Tür hindurchgehen. Dass wir zu Jesus kommen, dem großen Arzt, und uns vor ihm beugen und zugeben, dass wir ihn brauchen, dass wir seine Vergebung brauchen. Dass wir es brauchen, dass er am Kreuz für unsere Schuld starb, dass wir es brauchen. Dass er unser zerbrechliches, schuldiges Leben in seine heilenden Hände nimmt. Und dass er uns zurechtbringt. Und dass er unser Gewissen heil macht. Und dass er uns ans Ziel bringt. Ich komme zum Schluss. Der Hebräerbrief, liebe Gemeinde, beschreibt eine Situation, eine Herausforderung, die in der Gemeinde Jesu zu allen Zeiten bestanden hat. Dass es einige gibt, die diesseits der Linie leben und einige, die jenseits der Linie leben. Wir wissen das nicht voneinander in der Regel. Wir können einander nicht ins Herz schauen, das kann nur Gott selbst. Und damit jeder die Hilfe bekommt, die er braucht, schenkt uns der Hebräerbrief hier diese vier lebenswichtigen Hinweise. Draußen vor der Tür, da stehen die, die noch ohne persönliche Bindung an Jesus leben. Aber die noch offene Tür, ja, sie steht noch offen. Es ist noch das Heute angesagt. Der Gutschein ist noch gültig. Und schau, drittens, was hinter der Tür dich erwartet. Diese Sabbatruhe, dieses Ruhen von den Werken, diese Geborgenheit, diese Freude, Gott mit deinem ganzen Leben dienen und ihn ehren zu können. Aber das, was hinter der Tür auf dich wartet und wohinein Gott dich ruft, das wird erst Wirklichkeit für dich persönlich, in dessen Genuss kommst du erst, wenn du den Schritt durch die Tür hindurch gehst. Jesus ruft dich. Noch ist die Tür offen, auch bei schlimmsten Voraussetzungen. Und das kannst du wirklich Jesus glauben, auch wenn du an bestimmte Menschen denkst, von denen du sagst, nie und nimmer werden die nochmal da durchgehen. Hör nicht auf, für sie zu beten. Nutze die Gesprächsgelegenheit, die Gott dir schenkt. Oder wenn diese Botschaft vielleicht jemand hört, der sich selbst so einschätzt, dass er sagt, es ist viel zu viel gelaufen, es wird nichts mehr mit mir. Doch Gott kann in jede Situation eingreifen. Denken Sie, was er mit Augustinus gemacht hat. Und schauen Sie auch, und damit schließe ich, auf dieses doch sehr dramatische Geschehen rund um die Meuterei auf der Bounty. Das ist ja nicht nur ein Hollywood-Schinken, das hat sich ja wirklich ereignet. Nur Hollywood bringt meistens das Ende nicht so, wie es sich wirklich zugetragen hat. Es geschah im Jahr der Französischen Revolution, 1789. Die Bounty, ein Dreimaster, befindet sich auf der Rückreise von Tahiti im Auftrag des Königs, soll Pflanzen von Tahiti in die Karibik bringen. Die Disziplin an Bord ist sehr, sehr schlecht. Die Mannschaft meutert gegen den Captain Bly, der sie wirklich teilweise auch drangsaliert hat. Und schließlich führt diese Meuterei auf der Bounty dazu, dass sie den Captain und seine 18 Getreuen, die noch zu ihm stehen, in einem Beiboot aussetzen. Egal, was mit denen wird, ab ins Beiboot. Ob sie umkommen dabei oder nicht, ist egal. Klammer auf, sie sind nicht umgekommen, sondern nach 41 Tagen an Land. So, voller Hoffnung steuern die Meuterer aber nach Tahiti zurück. Und als sie dort ankommen auf der Insel, wird ihnen irgendwann klar, wir können hier nicht dauerhaft bleiben, denn man wird uns finden. Wenn die irgendwie durchkommen mit ihrem Beiboot, wird man uns finden. Und auf Meuterei stand die Todesstrafe. Also 4 Monate später brechen sie auf von Tahiti und finden 1000 Meilen von Tahiti entfernt im Südpazifik eine neue Heimat, die berühmt gewordene Insel Pitcairn. Und sie denken, das ist unser Ruheort. Da wartet das Paradies auf uns. 8 Gefährten plus der Anführer Fletcher Christian plus 4 Tahitianer und 12 Frauen nehmen sie mit. Und hier endlich soll der Ruheort sein. Hier soll sich ihr Traum von Freiheit und Glück erfüllen. Sonne, Palmen, Meeresrauschen, die Vorräte der Bounty reichen noch und die Früchte der Insel kommen dazu. Womit sie nicht rechnen, ist, dass sie eben ihre eigenen Probleme mit auf die Insel bringen, dass sie ihr eigenes Herz mit ins Paradies bringen. Und dann meldet sich bei Fletcher Christian irgendwann das Gewissen. Haben wir Blei getötet? Wird er durchgekommen sein? Sind wir zum Mörder geworden? Die Matrosen teilen das Land dort auf Pitcairn zunächst unter sich auf. Sie nehmen die Frauen, sie lassen die Tahitianer für sich arbeiten. Es kommt wieder fast zu einer Art neuer Versklavung. Sie saufen ihren Whisky, den sie von der Bounty mitgebracht haben, brennen neuen Schnaps. Und die Stimmung auf der Insel, die so paradiesisch sein sollte, wird immer angespannter. Schließlich gehen die Tahitianer, um sich zu wehren, mit Gewehren auf die Engländer los. Es überleben nur 4 von ihnen. Die schlagen zurück und töten alle Tahitianer. Sie berauschen sich am Schnaps. 3 der 4 Weißen verfallen dem Alkohol. Die Frauen und die Kinder müssen sich schon bald vor den Männern in den Bergen verstecken, weil es einfach nicht mehr auszuhalten ist. Einer der Trinker stürzt besoffen von der Klippe in den Tod. Und im Streit darum, ob man die Schnapsbrennerei nun lieber abschaffen soll oder nicht, wird auch noch der Drittletzte umgebracht. Und so bleiben nur noch 2 Männer zurück im Jahr 1799. Das ist 10 Jahre nach der Meuterei. John Adams und Edward Young, der dann ein Jahr später an Asthma stirbt. Und sie fragen sich, was haben wir aus dem Paradies gemacht? Was haben wir mitgebracht? Das Gefängnis unserer eigenen Schuld. Und dann sind nur noch die beiden da und 10 Frauen und inzwischen 22 Kinder. Und Adams fragt sich auch, was ist aus mir geworden? Ich bin kein Mensch mehr. Ich bin wie ein Vieh geworden. Wir wollten doch nur in Freiheit leben. Wir wollten doch nur Ruhe und Frieden hier haben. Warum bin ich zum Mörder geworden? Und dann passiert etwas. Adams und Young entdecken jetzt, ahnen Sie, was kommt, die alte Schiffsbibel der Bounty. Das ist wirklich so passiert. Sie entdecken die alte Schiffsbibel und Adams kann nicht mal lesen. Young bringt ihm dann mit Hilfe der Bibel Lesen und Schreiben bei. Und sie lesen gemeinsam, fangen sie an, die Bibel zu lesen. Dann stirbt Young an Asthma und Adams bleibt als Letzter zurück. Tagsüber arbeitet er hart auf den Feldern und abends wartet er immer schon drauf, sich an seine Bibel zu setzen. Und mühsam entziffert er sie, aber es wird immer besser. Und hier in dieser Bibel findet er seine eigene Geschichte im Grunde genommen wieder. Das Paradies, das Gott dem Menschen geschenkt hatte und wie die Menschen alles zerstört haben, wie sie mit ihrer Schuld und mit ihrem Hass alles kaputtgeschlagen haben. Und hier findet er seine eigene Geschichte, hier findet er Gott. Gott, der eine Chance öffnet, Gott, der eine Tür öffnet, um Sünde loszuwerden. Gott, der seinen Sohn schickt, um Schuld zu vergeben, um neues Leben zu schenken. Und es trifft ihn tief im Herzen und er merkt, ich muss das den anderen auch sagen. Und dann ruft er regelmäßig die anderen Inselbewohner zusammen und er liest ihnen jetzt regelmäßig aus der Bibel vor. Und sie lernen Gott kennen, sie lernen den Herrn Jesus kennen. Und einmal schreibt Adams in sein Tagebuch, Zitat, ich richtete das Wort Gottes vor ihnen auf wie ein Haus. Schauen Sie mal, ein Trinker und Seefahrer, der gerade mal lesen und schreiben gelernt hat, wird zum Poeten. Ne? Er sagt, ich richtete das Wort Gottes vor ihnen auf wie ein Haus, langsam Stein auf Stein. Es war ein mühsames Werk, aber es machte mich glücklich wie nichts zuvor in meinem Leben. Ich brachte den anderen Lesen und Schreiben bei und lehrte sie, Gott kennenzulernen, ein Leben mit Gott zu führen. Ja, das tat ich, John Adams, ein unwissender Matrose. Und dann bringt er Römer 9 als Beleg für seine Situation. Er sagt, denn in der Bibel steht's doch. Also liegt es nicht an dem wollenden, noch an dem laufenden Menschen, sondern an dem begnadigenden Gott, schreibt Adams in sein Tagebuch. Und er fügt hinzu, wie tief ein Mensch fallen kann, habe ich an mir selbst erlebt. Doch keiner fällt so tief, dass er für Gottes Gnade unerreichbar wäre. Auch das durfte ich erfahren. Erst 1814 wird die Insel von einer britischen Fregatte entdeckt. Als sie die ganze Geschichte hören, begnadigen sie Adams. Und er darf dann noch 15 Jahre wirken dort, Menschen zur Bibel und zu Jesus rufen. Die Hauptstadt der Insel hat man nach ihm benannt. Sie heißt noch heute Adamstown. Und seit 2005 gibt es dort ein historisches Museum in Adamstown. Und wissen Sie, was das wichtigste Stück ist, das man dort bewundern kann? Die alte Schiffsbibel der Bounty, in der Gott seine ganze Kraft entfaltet hat, um Menschen, die von nichts eine Ahnung haben, um Menschen, die tief gefangen waren in der Finsternis ihres Herzens und in der Verzweiflung, zum neuen Leben zu holen, durch die Kraft der Vergebung, die uns nur Jesus schenken kann. Der Schritt über die Linie, er ist möglich bis heute. Es gibt noch dieses Heute Gottes. Lasst es uns nicht verpassen. Herr Jesus Christus, danke, dass du wirklich lebst und dass du durch dein lebendiges Wort wirklich bis heute zu den Menschen redest und dass du den ganzen Ernst unserer Situation uns vor Augen führst, aber dass du rufst und einlädst. Und wir bitten dich darum, Herr, dass uns das auch ein beständiges Anliegen und eine beständige Sorge ist, dass Menschen, die den Schritt zu dir hin noch nicht getan haben, ihn finden. Und wir wollen dich bitten, dass das immer wieder geschieht, auch in unserer Gemeinde, auch in unserer Stadt, Herr. Herr, wir brauchen dich und wir loben dich und wir danken dir, dass du wirklich gekommen bist, auch für uns. Und dass du uns eine Ruhe schenkst für Zeit und Ewigkeit. Herr, wir beten dich an. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.